Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallöchen, schön, dass ihr wieder bei uns seid. Ihr wisst, hier ist alles echt. Das sind echte Fälle aus der Kanzlei von Patientenanwalt Peter. Diese Geschichten sind wirklich so passiert in Arztpraxen oder auch in Krankenhäusern. Und auch die gerichtliche oder juristische Aufarbeitung ist genau so, wie wir euch das hier heute darstellen. Nichts dazu erfunden, vielleicht den ein oder anderen Namen geändert. Und damit haben wir jetzt erstmal einen netten Abgesang und noch einen netten Gruß.
Ja, und zwar ist das heute unsere letzte Folge bei RTL Plus. Wir werden RTL Plus verlassen und haben uns einer neuen Familie angeschlossen. Dann geht's nahtlos weiter am 1.1., Donnerstag, 1.1. in Zusammenarbeit mit unserem neuen Partner.
Und euch soll es ja auch gar nicht weiter betreffen. Wir bleiben für euch der Podcast auf allen Plattformen, nur halt nicht mehr auf RTL Plus. Aber da gibt's ja noch ganz, ganz viele Alternativen. Sollen wir mal ausnahmsweise mit einer Hörermail beginnen? Was hältst du davon? Mal einmal verrückt sein, mal einmal crazy sein.
Einmal anders als alle anderen, die Hörermail von Monika.
Hallo ihr zwei, bin gerade in Vietnam und höre den Podcast nach, wie schön. Zum Thema KI in der Medizin würde ich die Pathologie anmerken. Wir haben mal über KI in der Medizin gesprochen, da habe ich glaube ich mal so eine KI vorgestellt, die im Operationssaal die Utensilien mit überprüfen und zählen soll, wie viele Nadeln und wie viele Tücher und so weiter. Du hattest, was war nochmal dein KI-Thema?
Die Radiologie. Da wird die KI ja gerade in den USA, die ist ja so ein Stück weit schon fortgeschrittener als wir hier in Europa oder als wir in Deutschland. Und da ist schon KI wirklich Standard mittlerweile, um im Rahmen der Bildgebung Ergebnisse zu liefern.
So war das gewesen. So, und wie gesagt, die Monika spricht die KI in der Pathologie an. Sie schreibt, dort muss die KI sogar irgendwann kommen, beziehungsweise es wird auch schon dran gearbeitet, weil die Pathologen, in Anführungsstrichen, aussterben. Ich arbeite seit 13 Jahren in einer Pathologie und sehe das Problem schon lange. Man kann die KI mit tausenden mikroskopischen Bildern füllen und so die Befundung, was aktuell ja noch der Pathologe unter dem Mikroskop oder am Bildschirm macht, vereinfachen. Dieses screent dann die kranken Zellen und erstellt Befunde. So die Zukunft. Ansonsten wird es schwierig mit der genauen Krebsdiagnose und Behandlung. So ganz ohne Pathologen bzw. KI. Warum sterben denn die Pathologen aus? Will das denn keiner machen? Also wir haben ja mal einen bei uns in der Sendung gehabt. Das klang ja mehr als spannend.
Ja, ich glaube, das ist auch ein sehr spannender Fachbereich in der Medizin. Aber scheinbar gibt es da immer weniger. Es gibt ja auch immer weniger Hausärzte. Viele Hausärzte sind jetzt im Rentenalter, gehen jetzt die nächsten Jahre in Rente. Und gerade so in ländlichen Gebieten wird es immer schwieriger für viele, einen Hausarzt zu finden. Da kann die KI ja kaum einspringen, vielleicht ergänzen, aber ganz ohne menschlichen Hausarzt geht es einfach nicht. Und dann muss man schauen, was sich da entwickeln kann. Aber bei den Pathologen, ja, da ist die KI, denke ich, auch künftig sehr, sehr wichtig. Und da muss man froh sein, dass man sie hat und einsetzen kann, weil das beschreibt Monika dann auch zu Recht. Was soll man machen, wenn nicht ausreichend Pathologen da sind und man die KI nicht einsetzt? Dann bekommt man nicht das, was man für die weitere Therapie gerade von Krebspatienten oder anderen so benötigt. Und ja, es ist spannend zu schauen, wo die KI jetzt überall ihr Einsatzgebiet findet und wo auch nicht, wo es den Menschen vielleicht verdrängt, jetzt auch außerhalb der Medizin. Oder wo es eben eine Hilfestellung ist oder eine Ergänzung. Also das wird sich die nächsten Jahre zeigen. Und Ja, ich bin mal gespannt, was da alles noch auf uns zukommt, ne?
Und ich weiß, wir haben ja viele Medizinerinnen und Mediziner, die uns hören. Falls ihr auch schon Kontakt mit KI habt und da auch Entwicklungen beobachtet oder vielleicht auch schon ja zu einem Pilotprojekt gehört, die das schon testen, dann lasst uns das gerne wissen. An dem Thema sind wir sehr interessiert. Peter brennt regelrecht dafür.
Das finden wir sehr, sehr spannend und hören wir gerne.
Hören wir rein in unseren aktuellen Fall. Vielleicht hätte eine KI hier auch einen Fehler verhindern können. Man weiß es nicht. Wir schauen rein. Fast jede Familie kommt irgendwann an den Punkt, an dem die Pflege der Eltern oder eines Elternteils ein Thema wird. Manche Angehörige sind vielleicht selbst in der Lage, sich zu kümmern. Manche holen sich eine Pflegekraft ins Haus. Ja, und manchmal führt der Weg in eine Einrichtung, so auch bei Helene. Sie ist stolze 90 Jahre alt, eine sehr zierliche Person, etwas gebrechlich, aber mit einem Geist, der noch hellwach ist. Sie liebt ihre Rätselhefte, nimmt an allen Aktivitäten im Heim teil und weh, es gibt kein neues Heft, dann kann Helene auch richtig ungemütlich werden. In den vergangenen 7 Jahren war sie immer mal wieder in Kurzzeitpflege, wenn ihre Töchter in den Urlaub fuhren. Doch nach mehreren Stürzen in ihrer Wohnung fällt die Entscheidung, Helene zieht dauerhaft ins Pflegeheim. Sie soll sicher sein. Ein Schritt, den sie gar nicht gerne geht und den auch ihre 2 Töchter nur schwer übers Herz bringen.
Ja, der Übergang ins Heim ist für viele, und das auch verständlicherweise, ein sehr kritischer Moment. Alte Menschen verlieren ein Stück Selbstständigkeit, ihre tägliche Routine wird fremdbestimmt, Medikamente, Mobilität, Hilfestellung, alles liegt jetzt in den Händen des Personals. Und ja, eine Alternative zum Heim ist vielleicht die 24-Stunden-Pflege. Und da wird man zu Hause betreut, bleibt in der Umgebung, die man kennt, und die Lebensqualität ist sicherlich doch deutlich erhöht, weil sich ein anderer Mensch, eine Pflegerin, ein Pflegerquasi 1:1, face-to-face um einen kümmert. Und das kann eine gute Alternative sein.
Ja, und ich kenne auch wirklich im privaten Kreis ganz viele, die, also Angehörige, die ein schlechtes Gewissen haben, dass sie ein oder beide Elternteile sogar ins Pflegeheim gegeben haben. Bei beiden ist es ja noch so, dann haben die sich ja wenigstens noch. Und es ist immer dieses schlechte Gewissen, ich war gestern nicht da oder ich war heute nur für eine Stunde da. Ich müsste eigentlich öfter hin. Also es ist toll, wenn es wirklich gut läuft, wenn man eine tolle Unterkunft gefunden hat. Aber ich glaube, so dieses schlechte Gewissen, das spielt lange Zeit auch eine Rolle.
Ja, und es gibt ja auch gar nicht genügend Heimplätze. Das ist ja auch ein großes Problem. Mittlerweile werden ja wirklich viele ältere Menschen, ich sag's jetzt mal ein bisschen abfällig, ist gar nicht so gemeint, nach Thailand, in die Tschechei oder in die Tschechische Republik oder nach Polen oder wo auch immer in Senioren-Altenheime verfrachtet, auch, ja, die oft kostengünstiger sind. Das ist eine Alternative für diejenigen, die ja nicht in Deutschland im Heim untergebracht werden können oder es nicht bezahlen können. Und ja, da gibt es auch noch viel zu tun. Das ist auch mir ein großes Anliegen. Also die 24-Stunden-Pflege durch meistens ausländische Pflegekräfte hat auch was für sich, weil man da so eine Face-to-Face-Betreuung hat, kann aber auch nicht jeder bezahlen, wird leider staatlicherseits auch nicht unterstützt. Das ist zum Beispiel in Österreich anders, wo ich ja ab und zu auch lebe. Mhm. Da wird das quasi bezuschusst so, als wenn man im Heim ist und dass jemand zu Hause gepflegt werden kann von professionellen Pflegekräften oder zumindest von Haushaltshilfen. Und da müssen wir Deutschen auch jetzt endlich mal hinkommen, weil wir haben nicht genug Heimplätze und ist allemal besser die 24-Stunden-Pflege, die auch sonst viele Vorteile hat, als jetzt den Opa oder die Oma nach Thailand zu verfrachten, wo man sie vielleicht nie wieder im Leben sieht. Also Appell an die Politik, da auch was zu tun, was zu ändern, weil in vielen Ländern ist das so, dass die 24-Stunden-Pflege auch finanziell unterstützt wird von staatlicher Seite. Aber ja, wir kennen alle die Diskussionen, die wir im Moment im Rahmen unseres Sozialstaates haben. Da gibt es auch andere Bereiche, die einer Besserung bedürfen. Und wir wollen jetzt hier nicht politisch werden, aber das im Interesse der Patientinnen und Patienten ist doch eine Forderung, die durchaus berechtigt erscheint.
Also es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Das glaube ich, ganz deutlich so sagen. Es gibt nicht nur fehlende Heimplätze, es gibt natürlich auch das fehlende Personal. Das kommt ja nun auch noch dazu. Vor und zur Aufnahme von Helene im Altenheim passiert noch etwas ganz, ganz Wichtiges. Nämlich die Familie übergibt den Medikamentenplan des Hausarztes an das Pflegeteam. Das ist ein extrem wichtiges Dokument.
Ja, der Medikamentenplan ist sogar das zentrale Werkzeug der Arzneimittelsicherheit in Pflegeeinrichtungen. Bei älteren Menschen, gerade bei älteren Menschen mit mehreren Medikamenten, ist er lebenswichtig, aber auch mitunter fehleranfällig. Typische Fehlerquellen können Abkürzungen sein, die unter anderem falsch gelesen werden, Laborwerte, die übersehen werden. Ja, der Zeitdruck und der von dir, Tanina, angesprochene Personalmangel können zu Fehlern führen. Deshalb ist es extrem wichtig, dass der Medikamentenplan sehr deutlich ist, keine Fragen offen lässt und bestenfalls Informationen zwischen Ärzten, Heim und Angehörigen offen kommuniziert werden.
In Helenes Medikamentenplan ist unter anderem Mancomar vermerkt, ein sehr bekanntes Medikament in Deutschland. Es ist ein Blutgerinnungshemmer. Für Laien fast unscheinbar, für Fachpersonal extrem risikobehaftet. Das ist ein Medikament, das Leben retten kann, aber das auch genauso tödlich sein kann, wenn nämlich die Dosierung nicht stimmt.
Mancomar soll das Blut quasi dünner machen, in Anführungszeichen. Bei korrekter Dosierung schützt das Medikament vor Schlaganfallen, Thrombosen, Lungenembolie und weiteren Erkrankungen. Bei Überdosierung wird das Blut extrem dünnflüssig. Winzige Blutungen, die normalerweise völlig harmlos wären, können dann mitunter sogar tödlich sein. Besonders gefährdet sind ältere Menschen mit einer Herz-Kreislauf-Schwäche, einem allgemein geschwächten Organismus oder mit begleitenden Erkrankungen.
Im Medikamentenpass von Helene ist Mancomar in der Wochendosis angegeben. Das wird abgekürzt mit WD. Zusätzlich, das ist auch wichtig, muss der INR-Wert regelmäßig kontrolliert werden. Der zeigt, wie dünn das Blut zu diesem Zeitpunkt tatsächlich ist. So mal als Vergleich, Normalwerte liegen zwischen 2 und 3 für Mancomar-Patienten. Wohlgemerkt, Werte darüber bedeuten stark erhöhtes Blutungsrisiko und Werte darunter erhöhen das Risiko für Thrombosen.
Ja, der INR-Wert ist ein wichtiges, wenn nicht gar das wichtigste Kontrollinstrument. Er erlaubt die individuelle Anpassung der Dosierung. Gerade ältere Menschen reagieren empfindlich auf Schwankungen. Da muss es möglichst immer konstant bleiben. Mhm. Ein Wert zu hoch, dann drohen Blutungen. Ein Wert zu niedrig, du hast es angesprochen, ein hohes Risiko für Thrombosen und auch für Schlaganfälle.
Und bei Helene passiert etwas Fatales. Der INR-Wert wird am Aufnahmetag nicht bestimmt, wird einfach nicht gemacht. Und dazu kommt noch, dass sie eine völlig falsche Dosierung erhält. Statt der Wochendosis erhält Helene die gleiche Menge täglich. Und das über 2 Wochen hinweg, also eine 6-fach überdosierte Dosis. Ja, und darauf reagiert ihr Körper, wenn auch erst recht unscheinbar. Sie ist müde, gelegentlich wird ihr schwindelig und sie hat leichte Schmerzen. Für ihre Familie und auch für das Pflegepersonal scheint das erstmal nichts Bedrohliches zu sein, nichts Ernstes. Die Frau ist mittlerweile 90 Jahre alt, ne? Die muss sich in der neuen Umgebung erstmal zurechtfinden. Das wühlt sie ja wahrscheinlich auch ein bisschen auf und da gerät auch was im Körper durcheinander. Und das sind so die Erklärungen für diese ersten Warnzeichen. Aber das, was da in Helenes Körper vorgeht, das ist gar nicht so harmlos.
Nein, denn hier entsteht gerade ein perfektes Unglück. Alter, Gebrechlichkeit, ein hochriskantes Medikament und fehlende Kontrolle. All diese Faktoren verstärken sich gegenseitig. Das Herz pumpt gegen dünnes Blut an, die Organe werden unterversorgt und das Schlaganfallrisiko steigt zunehmend. Schon kleine Verletzungen können innere Blutungen auslösen, die sehr schnell lebensbedrohlich werden können.
Ja, und zu Beginn der 3. Woche im Heim findet eine Pflegerin Helene vormittags auf dem Toilettenstuhl. Sie trägt nur ein dünnes Hemdchen, ist geschwächt und stöhnt vor Schmerzen. Wie sich herausstellt, hat sich heute noch niemand um die alte Frau gekümmert. Keine Morgenwäsche, keine Kompressionsstrümpfe, keine Unterstützung beim Anziehen. Helene wirkt in diesem Moment wie ein Schatten ihrer selbst, zitternd, sichtbar geschwächt und absolut hilflos. Die Pflegerin reagiert sofort. Helene wird in eine Klinik gebracht. Und dort erkennen die Ärzte auch relativ schnell die massive Überdosierung von Mancomar und starten jetzt ein regelrechtes Gegenfeuer. Mit der Gabe von Vitamin K, weiteren gerinnungsfördernden Medikamenten. Und Helene wird jetzt intensiv überwacht. Alles, was helfen könnte, wird versucht. Aber das Blut ist bereits extremst dünn und bereits einen Tag später verstirbt Helene. Für die Angehörigen bleiben unglaublich viele unbeantwortete Fragen. Es ging alles so schnell. Hätte Helene überlebt, wenn der INR-Wert korrekt bestimmt worden wäre, als sie ins Heim kam? Wenn die Pflegekräfte die Dosierung richtig verstanden hätten? Und war dieser Tag, an dem sich erstmal niemand um Helene gekümmert hat, eine Ausnahme oder kam das öfter vor? Also da ist für die Verwandtschaft, für die Angehörigen, die werfen wirklich ganz, ganz viel in den Ring, weil sie absolut nicht verstehen konnten, warum Helene ja nach 3 Wochen im Heim verstorben ist, wo sie zu Hause eigentlich ja deutlich fitter war als das, was man zum Schluss bei ihr gesehen hat. Was ist da passiert? Was konntet ihr rausfinden? Wie ging es weiter?
Ja, ganz generell kann man sagen, in Todesfällen ist immer zu differenzieren zwischen der strafrechtlichen Würdigung und der zivilrechtlichen. Wir haben an dieser Stelle schon das ein oder andere Mal darauf hingewiesen, dass es in strafrechtlicher Hinsicht immer schwieriger ist, positiv, und das heißt in dem Falle zu 100% festzustellen, dass der Tod auf einem gewissen Umstand beruht. Da bleibt immer so ein Restzweifel, der dazu führt, dass der Arzt, die Ärztin dann strafrechtlich nicht belangt werden können. Das ist auch ein Stück weit richtig, weil im Strafrecht muss es einfach so sein, dass man 100% überzeugt ist. Es dürfen keine Zweifel bleiben, weil die gehen dann zugunsten des Angeklagten. In dubio pro reo,
jawohl,
sagt der Lateiner gerne dazu. In zivilrechtlicher Hinsicht gibt es ja einen anderen Beweismaßstab. Da muss das ja nicht zu 100% nachgewiesen werden. Da reicht es aus, wenn quasi vernünftige Zweifel Schweigen gebieten, wie der BGH gerne formuliert. Oh. Klingt sehr pathetisch.
Ist so wie du es aussprichst, ja.
Ja, aber ich glaube, so sind manchmal die Wortfindungen, Satzfindungen des BGH. Wir haben ja übernächste Woche oder schon übernächste Woche einen ehemaligen einen ehemaligen BGH-Richter zu Gast, der uns dann auch sicherlich mal erklären wird, warum der Duktus des BGH oftmals so förmlich, so, wie soll man es formulieren? So
unverständlich.
Ja, nicht nur unverständlich, sondern so auch so pathetisch und über den Duktus der allgemeinen Bevölkerung liegt, ne? Warum das denn so formuliert werden
muss. Falls ihr übrigens Fragen an den ehemaligen Richter habt, schickt sie uns. Wir stellen die gerne.
Ja, das soll so ein Frage-Antwort-Spiel werden. Wenn man schon mal so einen honorigen Gast begrüßen darf, dann...
Jetzt wirst du pathetisch.
Wollen wir ihn auch gerne mit entsprechenden Fragen unserer Hörerschaft. Ich wähle jetzt extra mal die Begrifflichkeiten so verwenden. Wollen wir ihn natürlich auch das ein oder andere Mal fragen.
Deswegen schickt uns gerne eine Mail. info@tatort-krankenhaus.de.
So ist es richtig. Also wer eine Frage hat, die stellen wir dann ganz gerne Herrn Wellner. Der ist immer noch als Anwalt tätig, habe ich jetzt erfahren. Ich habe mit ihm vor kurzem nochmal gesprochen, als BGH-Anwalt. Das ist ganz interessant, weil es gibt gar nicht so viele BGH-Anwälte. Vielleicht ist er auch gar nicht selbst BGH-Anwalt. Das wird er uns verraten. Aber er ist in der BGH-Anwaltskanzlei. Und über die Arbeit wird er uns auch ein Stück weit berichten, auch wie sich das verträgt, dass man vorher Richter war am BGH und dann plötzlich Anwalt. Ich glaube nicht, dass er da auftreten wird.
Auf jeden Fall habe ich dann Besuch von Herrn Wellner und Herrn Gellner. Da freue ich mich schon. So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben?
Dass die Angehörigen von Helene das Ganze geltend gemacht haben und haben deswegen ihre Rechtsschutzversicherung angerufen, um Versicherungsschutz einzuholen. Meistens sollte man das dem Anwalt überlassen, weil der die richtigen Worte findet, gar nicht vorher aktiv werden, muss nicht sein. Das bieten die meisten Anwälte, so auch wir, als Service, als kostenlosen Service an, dass wir Versicherungsschutz einholen. Und dann trägt man nicht vielleicht irgendwas Falsches vor. Und daher sollte man das dem Anwalt überlassen, weil es gibt noch einen zweiten Grund.
Aber gut, dass du es sagst. Ich hätte wahrscheinlich auch, also wo ist meine Rechtsschutz, wo sind meine Unterlagen, da rufe ich als erstes an. Weil der Anwalt, das kann ich nachher nicht bezahlen, den rufe ich erst als zweites an.
Ja, aber wir bieten immer an, wir klären das mit ihrer Rechtsschutzversicherung und wenn die dann ablehnt und sie es nicht weiter fortführen wollen, nehmen wir von ihnen keine Gelder, sondern das war dann alles kostenfrei. Also das Risiko muss man nicht eingehen, weil das übernehmen in dem Fall wir. Weil, ich war gerade beim Weil stehen geblieben, es gibt nämlich noch einen zweiten Grund und zwar die Rechtsschutzversicherer empfehlen mitunter Anwälte. Es ist aber wichtig, dass man aufgrund aller Versicherungsbedingungen eine freie Anwaltswahl hat. Also man kann den Anwalt frei aussuchen, den man haben möchte. Da kann die Rechtsschutzversicherung nicht sagen, den wollen wir aber nicht. Was die Rechtsschutzversicherer aber machen, ist, die schlagen mitunter Anwälte vor. Das muss nicht schlecht sein, das ist aber häufig schlecht, weil die schlagen Anwälte vor, die nicht unbedingt immer ausschließlich oder zumindest überwiegend in dem Bereich der Arzthaftung tätig sind. Die schlagen die deswegen vor, weil die entsprechende Vereinbarung mit denen haben, so zumindest der Regelfall, dass die weniger abrechnen dürfen als andere. Und dann ist der Versicherer natürlich sehr schnell geneigt, den Anwalt Meier Müller Schmidt zu empfehlen, weil der kostet nur die Hälfte für die Versicherung. Ob der jetzt unbedingt in dem Fachbereich tätig ist, das, so ist zumindest mein Eindruck, interessiert den Versicherer dann weniger. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man dann den richtigen Anwalt findet im Erbrecht, im Baurecht oder auch wie bei uns hier im Arzthaftungsrecht.
Also ganz deutlich, in Deutschland hat man die freie Wahl eines Anwaltes.
Genau, das kann der Versicherer nicht vorgeben. Einige Versicherer, Rechtsschutzversicherer, die haben auch so eine Hotline eingerichtet, wo sie dann erste Anfragen beantworten, bin ich auch immer sehr, sehr skeptisch, weil das kann man eigentlich im Arzthaftungsrecht gar nicht. Und ich habe da noch nie angerufen, aber ich bekomme es von einigen Mandanten geschildert, die da sich den ersten Rat geholt haben. Oftmals ist es aber glücklicherweise so, dass diese Hotline oder die Berater, die da tätig sind, im Endeffekt auch sagen, suchen sich einen Anwalt, der spezialisiert ist im Arzthaftungsrecht, also dann doch eine vernünftige Empfehlung im Endeffekt auch geben. Das mal zur Ehrenrettung der Versicherer in diesem Bereich. Also hier war es so, dass wir dann auch Versicherungsschutz einholen konnten. Dann ging es auch in ein entsprechendes Klageverfahren über, weil außergerichtlich bestand wieder keine Bereitschaft zur Regulierung. Da wurde erklärt, ja, das war unklar, dass die Wochendosis gemeint war und nicht die Tagesdosis und das war nicht so kommuniziert und so weiter. Was man dann alles an Ausflüchten und Ausreden findet. Aber letztendlich haben sie da nicht allzu lange dran festgehalten. Wir konnten dann die Rechtsschutzversicherung, die wir im Rücken hatten, auf die außergerichtliche Tätigkeit beschränken. Sie haben dann doch eingelenkt und gesagt, okay, wir sind regulierungsbereit, aber Helene hat ja nicht so lange gelitten, darum ist der Schmerzensgeldanspruch, wir haben es ja gelernt, je kürzer die Leidenszeit, umso geringer der Anspruch, der sogar ja auf null sich reduzieren kann, wenn man quasi im Moment der Schädigung auch verstirbt. Vor Augen der Frontalunfall beim Straßenverkehr, ne, man fährt auf ein anderes Fahrzeug drauf oder fährt gegen einen, ist in der Sekunde verstorben, indem es den Aufprall gibt, dann gibt es meistens gar kein Schmerzensgeld. Und hier hat sie auch nicht lange gelitten und darum ist das Schmerzensgeld entsprechend gering ausgefallen. Es belief sich aber letztendlich dann noch unter Einschluss der Beerdigungskosten, die ja auch übernommen werden müssen in diesem Fall, auf 22.500 Euro, die außergerichtlich dann vergleichsweise zur Erledigung des Streits, des außergerichtlichen Streits führen konnten.
Und das ist damit auch unser Schlussakkord für unsere heutige Folge Tatort Krankenhaus. Wenn Ärzte Fehler machen, wir sind nächste Woche wieder direkt bei euch. Und bis dahin, denkt dran, ihr wollt eure Lieben doch noch schön zu Weihnachten beschenken. Am besten mit Tickets für unsere beiden Live-Shows. Ihr könnt aber auch nur zu einer kommen, das wird uns schon reichen. Wir kommen nach Reda-Wiedenbrück und vorher sind wir
in Leipzig und zwar am 15. März 2026, das ist ein Sonntag, und am 29. März in Reda-Wiedenbrück, wiederum ein Sonntag. Ja, das sind unsere beiden Piloten, wie man so gerne sagt, und wenn die erfolgreich sind, dann will der Veranstalter mit uns auf große, ich habe gern gesagt Welttournee, aber das ist es nicht, sondern auf große Deutschland-Tournee gehen. Dann werden wir in 10 Städten auf der Bühne stehen, aber nur wenn ausreichend in Leipzig und in Reda-Wiedenbrück sind. Also freuen wir uns über jeden, der auch ein bisschen weiteren Anfahrtsweg in Kauf nimmt.
Wenn du die beiden Daten nur erwähnst, mache ich mir schon wieder leicht flatterig ins Hemd. Aber das wird schon. Ich stehe ja nicht allein auf der Bühne. Ich habe ja meinen Peter an meiner Seite. Genauso auch nächste Woche bei der neuen Folge. Bleibt gesund bis dahin.
Frohe Weihnachten. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.